Projekt Umbruch. Ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
So, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Folge von Projekt Umbruch. Ich bin hier mit René und Daniel. Sag mal hallo.
Hi.
Hallo.
Und wir sind wieder im Internet, weil Corona vierte Welle ansteht. Und nicht mehr im Studio zusammen. Aber trotzdem haben wir wieder ein gutes Interview und eine gute Folge parat. Und dazu sagt jetzt mal René mehr, die nämlich das Interview auch geführt hat.
Genau, ich war Mitte September, war es glaube ich, in Falkensee. Da also am westlichen Rand von Berlin nach Spandau und dann noch ein Stückchen weiter. Und habe mich mit Holger und Andrea getroffen, die dort zusammen in einem Einfamilienhaus leben. Und habe genau ein Interview geführt über ihre Erfahrungen rund um die Wende, die 90er Jahre, was sehr emotional war. Die beiden waren sehr aufgeregt und hatten auch nochmal selber sogar nochmal ihre alten Unterlagen rausgesucht. Und es war sehr aufwühlend und da für mich damit auch ein sehr aufregendes Interview. Besonders war auch noch, dass Holger gehörlos ist, was es nicht so einfach gemacht hat, jetzt wirklich in ein Gespräch zu kommen. Wir haben im Vorab viel schriftlich ausgetauscht und er liest dann auch seine Antworten auf die Fragen ab. Also es ist, klingt deswegen vielleicht ein bisschen seltsam am Anfang, aber es hat dann doch irgendwie ganz gut funktioniert und war eine ganz spannende und ganz tolle Erfahrung, tolles Kennenlernen der beiden.
Genau, und wir haben uns ein bisschen überlegt, wie bringen wir diese beiden Interviews zusammen, die auf eine Art dieselbe Zeit beschreiben und auch dieselben Ereignisse. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir die so ein bisschen ineinander schneiden, ohne da jetzt sozusagen zu doll einzugreifen in die Erzählung der einzelnen Personen. Aber es macht schon Sinn, die nebeneinander zu legen, sozusagen, wo es passt. Und wir hoffen, dass wir das dann auch gut hingekriegt haben und diskutieren sie ja trotzdem zusammen. Ne?
Genau, und ein Schwerpunkt der Gespräche, beziehungsweise auch in dem einen Gespräch vielleicht noch ein wenig mehr, ist dann das Thema der Rückerstattung privaten Besitzes. Da gibt es ja diese historische Regelung Rückgabe vor Entschädigung. Und dazu werden wir dann aber auch gleich noch etwas mehr sprechen. Wir beginnen zunächst mit einem Schnipsel, einem Teil aus dem Interview mit Andrea und dann direkt danach kommt ein Teil aus dem Interview mit Holger. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß und melden uns dann gleich wieder.
Ja, ich bin heute nach Falkensee rausgefahren, um mich mit Andrea und Holger zu treffen. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein konnte oder kann und dass wir dieses Interview machen. Und ich würde gleich einsteigen und dich fragen, dass du kurz was zu dir sagst. Wann du geboren wurdest und wo du groß geworden bist in der DDR, was du vielleicht gemacht hast.
Ja, ich bin Andrea. Ich bin Jahrgang 1961. Ich bin im Osten groß geworden, im Harz genau. Ich bin dann später hierher gezogen nach Falkensee, weil mein Mann hier wohnte. Damals war es noch nicht mein Mann, aber die Liebe hat mich hergeführt. Ich war zur Zeit des Mauerfalls 28 Jahre alt. Ich habe damals in der EDV gearbeitet. Heute sagt man IT, damals hieß es noch EDV. Wir hatten zwei kleine Kinder, 3 und 6 Jahre alt. Und eigentlich hatten wir uns ganz gut eingerichtet. Eigentlich war das Leben okay. Ich war beruflich da angekommen, wo ich hin wollte. Wir hatten ein kleines Haus. Das war überhaupt nicht schön, aber es war unseres. Das war ganz doll ausbaufähig. Und eigentlich war sicher nicht alles so, wie man sich's wünscht. Und es gab sicher hier und da was zu meckern. Aber alles in allem waren wir eigentlich ganz zufrieden mit unserem Leben und so, wie es zu dem Zeitpunkt war für uns.
Das heißt, es kam dann auch für euch sehr überraschend, die, dieser Umbruch und die Wende, oder hat sich das für euch abgezeichnet in irgendeiner Form?
Naja, die Zeichen waren ja zu erkennen. Also man hat ja die Geschehnisse in Polen damals schon verfolgt. Aber dass das dann plötzlich so schnell ging bei uns und so abrupt, so unverzüglich, um mal das Wort wieder zu verwenden, damit haben wir nicht gerechnet.
Ich bin 1961 geboren in Staaken. Das lag damals im Bezirk Potsdam, gehört heute zu Berlin. Nach dem Abitur begann ich ein Studium der Psychologie, das ich wegen zunehmender Schwerhörigkeit nach einigen Semestern abbrechen musste. Ich war dann Hilfsarbeiter, bildete mich selbst zum Facharbeiter aus. Parallel zur Arbeit als Elektriker begann ich dann nach einem Fernstudium der Kybernetik. Ab 1987 arbeitete ich als Systemprogrammierer in einem Hochleistungsrechner.
Ah ja, wie war denn dieser EDV-Bereich, diese IT in der DDR eigentlich organisiert?
Darüber weiß ich nicht viel. Ich war in einem kleinen Team, dem Hochleistungsrechner aus amerikanischer Produktion anvertraut waren. Das war geheim. Unser Team unterlag einer Schweigeverpflichtung, die Amerikaner und der Westen sollten nichts davon erfahren. Wir waren also abgeschottet, gehörten zwar formal zum IT-Bereich oder EDV-Bereich, wie es damals hieß, hatten aber ansonsten kaum Kontakt zu anderen Teams oder Abteilungen. Ein wenig bekam ich natürlich mit. Ich kann mich erinnern, dass es außerhalb unseres Teams verschiedene Abteilungen und Bereiche gab. Die Abteilungsleiter wurden nach meiner Erinnerung alle paar Jahre aus dem Mitarbeiterkreis gewählt. Ein großer Unterschied zu heute. Nach welchen Kriterien sich die Abteilungen unterschieden, das weiß ich leider nicht mehr.
Und war das ein Bereich, der speziell gefördert wurde von der Politik?
Unsere Aufgabe war es, die amerikanischen Rechner für die geforderten Zwecke anzupassen. Das waren hauptsächlich Konstruktion, Technologie und Produktionssteuerung. Zum Teil waren das Administrationsarbeiten, wie sie heute noch üblich sind. Zum Beispiel ein Benutzerkonzept machen und die Benutzer verwalten, Datenbanken installieren und konfigurieren, ein Datensicherungskonzept erfinden und einrichten. Ach ja, und deutschsprachige Dokumentationen für die Anwender erarbeiten und so weiter. Wir haben manchmal auch Anwendungen selbst programmiert, wenn die Anforderungen sehr speziell waren. Also das war nicht so weit Besonderes. Was uns unterschied, neben der Geheimhaltung natürlich, war vor allem diese Rechner selbst und ihre Betriebssysteme überhaupt erstmal fit zum Zweck zu machen. Es gab keine Vorlage dafür. Ich weiß auch nicht, wofür die Amerikaner diese Rechner gebaut hatten, vielleicht für astronomische Berechnungen. Für uns ist das zum Beispiel, Betriebssysteme umzubauen, teils null zu schreiben, sodass die Rechner untereinander und mit anderen Maschinen kommunizieren konnten. Ziel des Ganzen war, Konstruktion und Produktion zu digitalisieren, um die Produktivität zu steigern. Eine höhere Arbeitsproduktivität war ja auch ein politisches Ziel. Also wir konnten durchaus vermuten, dass die Betriebsleitung unsere Arbeit als wichtig ansah. Wie das aber auf der politischen Ebene genau aussah, inwiefern man davon eine Art Förderung sprechen kann, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie diese Rechner überhaupt beschafft wurden.
Und konnte das jeder oder jede studieren oder lernen?
Ja, im Allgemeinen konnte in der DDR jeder studieren, der Abitur hatte, einen nicht so schlechten Notendurchschnitt, ja, und sich keine Feinde bei den Mächtigen gemacht hatte. Es gab ein Hindernis. Es war ja politischer Wille, die Klassenschranken aufzuheben. Und so hatten es Arbeiterkinder leichter, einen Studienplatz zu bekommen als Kinder von Angestellten. Hinzu kam, dass bestimmte Studienrichtungen politisch gewünscht waren und andere eher nicht. So konnte man eben in manche Fächer leichter reinkommen als in andere. Die Psychologie war der damaligen Führung nicht viel wert. Man sah sich ja als Arbeiter- und Bauernstaat, während die Intelligenz als Schicht galt, nicht als Klasse. Und zwar als eine Schicht, die ständig Sonderwünsche hat, abweichende Meinungen vertritt und eben nicht arbeitet, sondern im Büro sitzt. Tja, Warum ich das Psychologiestudium bekam, weiß ich nicht. Vielleicht lag es am Notendurchschnitt. Die Kybernetik, mein zweites Studium, war in der DDR etwas umstritten. Zwar gab es in der Partei und Staatsführung einflussreiche Leute, die überhaupt nichts von diesem Technikquatsch hielten. Wozu braucht ein Arbeiter sowas? In der Sowjetunion war aber diese Wissenschaft hoch angesehen. Sie galt als ein Werkzeug für eine effiziente, hochproduktive Planwirtschaft, könnte man sagen. Man stellte sich vor, Computer überall, die die Produktion messen, steuern, optimieren, die untereinander vernetzt sind und mit einem Zentralcomputer verbunden. Bei dem würden dann alle wichtigen Produktionsdaten zusammenlaufen. Das Politbüro oder wer auch immer hätte dann unverfälschte Daten. Man müsste sich nicht mehr auf die Parteisekretäre verlassen, die ständig übererfüllte Pläne nach oben melden. Ja, und man könnte von dort aus auch landesweit die Produktion steuern. Das war die politische Vorstellung. Aber man muss der sowjetischen Wissenschaft lassen, dass sie weit gekommen war. Sie war international anerkannt. Im Grunde hatte sie das Internet erfunden, wenn auch nur für die Welt der Maschinen. Meine Abschlussarbeit zur Kybernetik an der Universität galt selbstlernenden Algorithmen. Das war damals die Frontlinie der Forschung. Für meine Doktorarbeit war das Thema Spracherkennung geplant. Daraus wurde dann auch aus familiären Gründen nichts. Ich war dann angesprochen worden, ob ich bereit sei, unter Geheimhaltungsbedingungen an einem Hochleistungsrechner zu arbeiten. Das klang gut, das bejahte ich und so kam ich zu meiner Arbeitsstelle. Ich hatte eigentlich keine spezielle Ausbildung dafür. Programmierung oder überhaupt das, was man heute Informatik nennt, kam im Kybernetikstudium nur kurz am Rande vor. Was wir aber an der Universität gelernt hatten, war, mit ständig Neuem umgehen zu können und eben selbst weiterzulernen, wenn man etwas nicht konnte oder wusste. Ich ging also sozusagen mit einem gut trainierten Gehirn in diese Arbeit und was mir fehlte, das eignete ich mir selbstständig an.
Hast du so ganz konkrete Erinnerungen an diesen, also 89, 90, so, wenn du daran zurückdenkst, so ganz konkrete Bilder oder Momente, an die du dich irgendwie noch erinnerst? Oder ist es mehr so ein Gefühl?
Ja, also ich weiß, dass ich das sehr skeptisch betrachtet habe. Wir hatten die zwei kleinen Kinder, wir hatten ja damit auch eine große Verantwortung. Wir haben in der Schule Dinge gelernt über den Westen, Kriminalität, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und so weiter und so fort. Und ja, insofern, als die Grenze hier geöffnet wurde, bei uns hier in der Spandauer Straße, da sind wir natürlich hingegangen aus Neugier, da war unter unseren Füßen der Asphalt sogar noch warm. Also die Straße gab es ja früher schon, die wurde dann bloß nicht genutzt. Und jetzt wurde das alles nochmal neu ausgebaut und irgendwo weiter vorne wurde dann die Grenze geöffnet, weiß nicht, haben sie ein Band durchgeschnitten oder was auch immer. Und dann sind wir da durchgegangen, darüber gegangen und wurden von riesigen Menschenmassen empfangen, rechts und links. Und ja, ich wusste ja gar nicht, wo wir jetzt hingehen, was uns erwartet. Und ich hatte eigentlich auch die schlimmsten Bilder im Kopf. Und meine Kinder festgehalten und dann durch das Spalier der vielen Leute, die Kinder haben Sachen geschenkt gekriegt, Schoko, Riegel und so weiter. Und dann standen da Busse, die haben uns in die Spandauer Altstadt gebracht. Da sind wir dann einfach eingestiegen, also wir konnten nicht zurück, weil rechts und links Leute, hinter uns Leute, alles hat gedrängelt und geschoben. Es gab bloß diese eine Richtung. Dann sind wir in diese Busse eingestiegen, wie alle anderen auch.
Und irgendwo hingefahren.
Und genau, irgendwo hingefahren. Und ich habe dann aber wirklich aufgepasst. Es geht ja immer nur geradeaus. Und als der Bus das erste Mal um die Kurve fuhr, habe ich gesagt, so, und jetzt steigen wir aus. Weil ab da wusste ich dann, immer geradeaus geht es wieder nach Hause. Und das war mir wichtig. Ja, aber da waren wir ja dann auch schon da. Die Altstadt ist halt da schon gewesen. Und dann haben wir uns das alles ein bisschen angeguckt. Da war auch gerade alles frisch restauriert und sah eigentlich schön aus und gar nicht so schlimm wie erwartet. Haben uns das angeguckt, dann haben wir Leute gefragt, wo es zum Bus geht, wie wir dann irgendwann wieder nach Hause kommen. Dann haben die uns noch zum Essen eingeladen. Ja, das war so unser erstes Erlebnis im Westen. War schon ziemlich aufregend. Aber wie gesagt, ich habe das doch dann alles sehr skeptisch betrachtet. Diese ganze Euphorie, was man so im Fernsehen gesehen hat, das konnte ich nicht wirklich teilen. Ich weiß nicht, ich bin von Haus aus vielleicht ein bisschen misstrauisch, aber ja, immer alles mit Vorsicht
Das brachte ja
genossen.
sicherlich auch große Veränderungen für euch mit, irgendwie, und nicht, vielleicht auch nicht nur positive, oder? Also ich wäre da, glaube ich, auch skeptisch gewesen, oder ja, dass man
Ja.
erstmal guckt, was jetzt eigentlich passiert.
Ja, genau. Also die größte Überraschung, sage ich mal, aber nicht im positiven Sinne, war, dass wir einen Alteigentümer hatten. Also wir hatten den nicht. Also es gab einen Alteigentümer, der Anspruch erhoben hat auf das Grundstück und das Haus, wo wir gewohnt haben. Wir hatten das der KWV, also Kommunale Wohnungsverwaltung damals in der DDR. Wir sind 1987 dort eingezogen, zur Miete erstmal, und haben aber auch gleich zu verstehen gegeben, dass wir daran interessiert sind, das zu kaufen. Das hat sich dann alles noch ein bisschen hingezogen. Wir haben ganz viele Reparaturmaßnahmen selber durchgeführt. Die KWV war ja unser Vermieter. Eigentlich waren die in der Pflicht, da ganz viel zu reparieren. Das kam aber auch nicht so richtig in Gang. Wir haben dann eine Heizung erstmal eingebaut, also diesen alten Kachelofen rausgerissen, eine Heizung eingebaut im Keller. Also auch eine Kohleheizung, aber immerhin hat man damit dann schon zentral das ganze Haus geheizt. Also wir reden hier nicht von einem Schloss, wir reden von 2,5 Zimmer, Küche, Bad, also ein Häuschen. Aber immerhin, es war unseres und wir waren frohen Mutes und wir hatten ja die kleinen Kinder und haben gedacht, so damit steht die Zukunft jetzt vor uns und haben uns dann auch darum bemüht, dass wir das kaufen können. Das hat sich ziemlich lange hingezogen, allein die Wertermittlung hat 6 Monate gedauert. Und irgendwann konnten wir das dann kaufen. Das war 1989. Den Kaufvertrag haben wir am 1.5.1990 abgeschlossen. Wir haben dann auch schon ein Viertel des Preises bezahlt und auch schon die Grunderwerbsteuer bezahlt, als plötzlich der Alteigentümer vor der Tür stand und sagte, seine Frau hätte das geerbt und die haben das eben beansprucht und wollten das zurückhaben. Und das stand auch damals so im Einigungsvertrag mit drin, in solchen Fällen Rückgabe vor Entschädigung. Das heißt, bevor man den Alteigentümer jetzt entschädigt, gibt man es ihm lieber zurück und schmeißt uns damit aber raus. Ja,
Und viele andere wahrscheinlich auch, oder? Also das wusstet ihr auch von anderen Fällen, auch in der, auch in der Nachbarschaft, oder?
das betraf ganz viele. Wir haben dann auch verschiedene Vermittlungsversuche angestrebt, notariell. Wir haben mit dem Anwalt gesprochen. Die Stadt Falkensee hat nochmal versucht, mit da zu vermitteln, aber da sind die Alteigentümer gar nicht erst erschienen.
Okay, das heißt, ihr habt das verloren, das Haus.
Ja, wir haben das dann zu guter Letzt verloren. Es gab da einen Stichtag, das war der, sag mal, der 18.10.89. Genau. Wenn man ein Grundstück oder Haus vor diesem Datum gekauft hat, dann galt das als redlicher Erwerb und danach halt nicht mehr redlich, also weiß ich, zu spekulativen Zwecken oder so. Also das Datum, ich weiß nicht, wo das herkam, das war dann halt, ja, das wurde so festgelegt und damit wurde uns indirekt unterstellt, wir haben das unredlich erworben. Wir konnten gar nichts dafür, dass das so lange gedauert hat. Die Formalitäten haben einfach so lange gedauert. Wir haben auch bis dahin überhaupt nicht gewusst, dass es eine Alteigentümerin gibt. Das war alles überhaupt nicht unsere Absicht. Und dann standen die vor der Tür. Das war auch gar nicht so, dass das dessen Elternhaus war oder dass die da ganz doll Erinnerungen dran hatten. Nein, die kannten das selber gar nicht. Die haben das geerbt von irgendeiner Tante. Und der Mann von dieser Erbin hat mir dann schon gleich erklärt, was er mit dem Grundstück vorhat, dass er da für seine Kinder Häuser draufbauen will und so. Ich hatte da echt gerade andere Sorgen. Also ich habe dann ab da wirklich schlaflose Nächte gehabt. Ich dachte, wir schlafen jetzt bald unter der Brücke oder irgend sowas. Ich hatte da wirklich Horrorvorstellungen und wusste auch wirklich nicht, wie das jetzt hier weitergehen kann.
Ja, zumal sich ja alles andere auch geändert hat. Also ich finde, wenn man jetzt sozusagen allein nur diese Sorge um das Haus, finde ich schon so, ne, belastend, ja. Aber es war ja ringsherum war ja alles andere auch im Umbruch und in Veränderung. Stelle ich mir wahnsinnig schwer vor.
Allerdings muss man dann auch dazu sagen, dass hier die Stadt Falkensee, also es gibt ganz viele Leute, die das auch so betrifft. Und Falkensee hat sich da wirklich eingesetzt und hat Grundstücke zum Pachten zur Verfügung gestellt, wo man dann neu bauen konnte. Also wir haben das dann parallel laufen lassen. Die Rückübertragung, die eigentliche Rückübertragung an den Alteigentümer ist ja erst 1997 erfolgt. Da war dieses Haus hier schon fast fertig, da sind wir schon fast umgezogen und hatten ab da ja dann auch eine gewisse Sicherheit. Wir wurden dann eingeladen ins Rathaus. Also aus der Zeitung ging hervor, dass die Stadt Grundstücke zur Verfügung stellen wollte. Und wir hatten uns dann darum beworben, so formlos. Und irgendwann später sind wir eingeladen worden ins Rathaus. Und der ganze Rathaussaal war voll mit Leuten, mit Familien, die das auch so betraf wie uns. Und dann haben wir gleich an der Tür erstmal aus einem Karton einen Briefumschlag genommen. Also das war ein Los, den haben wir gezogen. Und da drin war nur ein kleiner Zettel mit Flur und Flurstück. Also die Grundstücke wurden dann tatsächlich per Los zugeteilt. Und dann waren wir erstmal happy, dass das überhaupt geklappt hat. Damit hatten wir dann jetzt auch wieder eine gewisse Sicherheit und haben dann mit den ganzen Nachbarn, die jetzt hier auch wohnen, zusammengebaut. Und das war dann 97 fertig. Und genau 97, kurz vor unserem Umzug, wurde das alte Haus an den Alteigentümer zurückgegeben. Aber in der ganzen Zwischenzeit hatten wir halt diese Ungewissheit. Es mussten auch ganz viele Reparaturen gemacht werden, also wir haben dann in so einem maroden Haus gesessen und haben gewartet. Und das war dann doch eine ziemlich schlimme Zeit. Und ich weiß nicht, wie viele Leute das betraf in Falkensee, aber ich weiß, dass es auch noch eine zweite Runde gab, also nochmal der Rathaussaal voll. Und ich glaube sogar auch noch eine dritte Runde, das weiß ich aber nicht genau. Also richtig viele. Und ich weiß auch nicht, also es ging immer alles Mögliche durch die Presse. Man bräuchte sich keine Sorgen machen und sie würden die Gesetze nochmal überarbeiten und schauen, was da geht für uns. Und trotzdem hat es tatsächlich so viele Leute getroffen. Wir haben auch uns an Politiker gewandt, wir haben Briefe geschrieben und um Hilfe gebeten, an unseren damaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe. Ich habe eine Demo mitgemacht. Wir sind aus Brandenburg mit mehreren Bussen nach Bonn gefahren und wurden da von der damaligen Bundesbauministerin empfangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ja, Irmgard Schwätzer, genau, da gab es einen Termin. Also wir haben uns wirklich an allen Fronten bemüht, dass das geklärt wird. Und letzten Endes wurde jeder Fall einzeln behandelt und irgendwie entschieden. Sicher gab es auch welche, die ihr Grundstück behalten konnten. Aber im Großen und Ganzen ist das so verlaufen.
So, wir sind jetzt hier kurz zurück für eine Zwischenmoderation. Gleich gibt es nochmal weitere Ausschnitte aus dem Interview mit Holger und Andrea. Wir wollten aber vorher auf dieses Thema, was Daniel am Anfang schon angesprochen hat, nochmal näher eingehen, nämlich die Frage oder die Problematik, dass dann Anfang der 90er sehr viele Grundstücke, Immobilien, Grund und Boden zurückgefordert wurden, was eben gerade auch für Andrea und Holger ein großes Thema war. In Falkensee waren es 80% aller Haushalte, die betroffen waren. Und auch in anderen Regionen, zum Beispiel in Kleinmachnow, war das ähnlich. Auch da 8 von 10 Häusern, wo Menschen ja wirklich plötzlich zum Teil Besuch bekommen haben und ja AlteigentümerInnen ihre Immobilien zurückgefordert haben. Es war scheinbar, was ich gelesen habe, wirklich gerade am Rand von Berlin ein Thema, wo eben sowieso viele wohlhabende Menschen gelebt haben und dann eben zum Teil ihre Häuser zurückgelassen haben und die dann durch die DDR eben an neue MieterInnen vergeben wurden, die dann aber eben nicht immer oder selten ins Grundbuch wirklich eingetragen wurden. Oft war es so, dass vor allen Dingen der Grund und Boden eben noch im Besitz der alten EigentümerInnen war, das auch so im Grundbuch noch drin stand und dann eben die Rückforderungen ja herangetragen wurden an die aktuellen Mieterinnen. Geregelt wurde das im sogenannten Vermögensgesetz oder lang im Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen, was Ende September 1990 von der Volkskammer verabschiedet wurde. Und da wurde eben geregelt, das, was schon angesprochen wurde, dieser Grundsatz Rückgabe vor Entschädigung, der extrem, also heute auch sehr kritisiert wird und das wirklich unmöglich gemacht hat, eben für viele einfach zu sagen, ja, dann zahlen wir doch was. Das war eben auch nicht möglich, die Häuser mussten zurückgegeben werden. Genau, es war eine große Anzahl, über 2 Millionen Anträge im gesamten dann neuen Bundesgebiet, was auch erstmal ja verarbeitet werden musste. Es gab zum Teil gar nicht die Verwaltung, sie musste erstmal geschaffen werden und extrem viele individuelle Fälle, ja, die eben oft nicht zur Zufriedenheit der jeweiligen Parteien irgendwie geregelt werden konnte. Und das finde ich da nochmal so die spannende Frage, wie geht man damit um, mit irgendwie sicherlich auch wirklich im Unrecht, was irgendwie geschehen war, wie kann man das wieder gut machen? Und wie wird das eigentlich gesellschaftlich und oder auch politisch irgendwie verhandelt? Und das, nach dem, was wir jetzt auch irgendwie gelesen, gehört haben, ja, was da in der Zeit einfach sehr schlecht irgendwie funktioniert hat und so eine, ja, große Bürde auch irgendwie für die Zeit war und bis heute.
Ja, also ich fand es ganz interessant, dass wir ja jetzt, das ist ja eigentlich ein Thema, was uns schon immer beschäftigt hat, also dieser krasse Umbruch auch in Eigentumsverhältnissen und was es mit so den Einzelschicksalen macht. Und bei Ihnen ist es ja relativ deutlich, dass es sehr ärgerlich auch der Verlauf war, sozusagen, weil Sie wollten es ja schon erwerben und sagen dann, dass es sozusagen durch eine Stichtagsregelung sozusagen gar nicht in Ihr Eigentum übergegangen ist, wobei ich mir nicht ganz klar ist, ob es dann nur das Haus oder auch das Grundstück war. Das war ja anscheinend auch bei vielen DDR-Familien so, dass sozusagen das Haus war dann schon in ihrem Besitz, aber die wussten dann gar nicht, dass sie im Grundbuch gar nicht eingetragen
Ja,
wurden oder
beziehungsweise
so.
bei den beiden hat es auch noch einfach so lange verzögert, dass sie dann irgendwie
Genau.
eben hinter diesen Stichtag gefallen sind, was natürlich wirklich nochmal, ja,
Bitterer
noch
ist,
bitterer
ja.
ist, ja.
Aber das ist schon, also das ist schon in vielen Familien hat das irgendwie zu wirklich auch die Wahrnehmung der Wende halt krass oder des Umbruchs, des Mauerfalls und auch der Einheit dann natürlich, die ja dann kurz danach entstand, halt krass geprägt, ne? Also der Tag der deutschen Einheit war ja vier, fünf Tage nach diesem Tag des Vermögensgesetzes, als es verabschiedet wurde, ist ja auch irgendwie krass. Und das war schon irgendwie die Brille, durch die man das dann gesehen hat halt auch. Und dann ist es halt manchmal auch nicht verwunderlich, wie dann die Einheit gesehen wurde. Ne?
Ja, weil ja aber auch diese, also der Maßstab ja eben auch ein ganz anderer war und diese Fokussierung auf das Eigentum und den, oder die Priorisierung auch, ne, den Schutz, dieses, da steht jemand im Grundbuch und das ist das, worum es geht, das ist das Entscheidende, das ist das Recht, was umgesetzt werden muss, damit irgendwie Gerechtigkeit herrscht. Das war ja auch eine Regelung, die wirklich überhaupt nicht im Interesse der neuen Bundesländer sozusagen war oder irgendwie sein konnte. Und das finde ich schon, also das, ja, dass das einfach so gesetzt wurde, und also von der und damals von der FDP eben durchgesetzt wurde. Das fand ich auch nochmal interessant, dass es durchaus auch im Westen Kritik gab, aber eben die FDP damals unter dem Justizminister Kinkel hat das irgendwie eben ja vorangetrieben und das genau zeigt ja auch, was sozusagen die Grundhaltung ist, unter der dann irgendwie natürlich das alles gesehen wurde.
Wobei, wenn ich jetzt diese Zahlen sehe, also es so viele Ansprüche, so viele Versuche der Anspruchstellung, davon nur 20% erfolgreich, das finde ich auch irgendwie eine interessante Zahl. Was heißt das? Heißt das, dass da ganz viele Leute mal auf gut Glück versucht haben, andere Leute zu enteignen?
Nee, ich glaube, das sind schon die einzelnen Fälle angeschaut wurden. Und ich glaube auch, dass die, also es gibt so einen MDR-Beitrag, können wir nachher nochmal was zu sagen, aber da zeigen die auch, dass die Aktenlage halt auch sehr schlecht war, weil manche Akten halt so verstaubt in irgendwelchen Zimmernlagen und so, dass es gar nicht genau klar war, ob jetzt die Person das direkt beweisen kann. Vielleicht hast du dann, weißt du, dass deine Familie eigentlich das, dieses Grundstück besitzt, aber kannst es nicht wirklich beweisen und so. Das kommt dann dazu. Bei anderen ist sozusagen der redliche Erwerb schon erfolgt oder so und dann kriegst du es halt nicht wieder, denke ich. Aber kann ich jetzt nicht genau was zu sagen, ist auch eine Spekulation, aber ja, gut Glück. Ja, ich weiß auch nicht. Also
es gab, auf jeden Fall gab es, glaube ich, den Eindruck und ich glaube, im Detail war es auch wirklich so, dass es sicherlich auch die gab, die das jetzt irgendwie versucht haben, da noch irgendwelche alten Ansprüche geltend zu machen. Ne? Also dass es dann gar nicht wirklich Personen waren, die direkt betroffen waren von Enteignung oder genau irgendwie eben dann nicht entschädigt wurden, wirklich zwangsweise gehen mussten. Sondern dass es dann zum Teil irgendwie wirklich die Erben oder die Erben der Erben und schon, genau, es glaube ich nicht nur eine Fantasie war, dass da plötzlich eben so auch da Goldgräberstimmung aufkam und viele versucht haben, jetzt irgendwie eben an Immobilien zu kommen, weil klar war, das ja verspricht irgendwie Profite. Obwohl natürlich sicherlich im Einzelfall auch wirklich irgendwie, ja, Leute auch real Unrecht erfahren haben. Ne? Das ist, glaube ich, das, was es so komplex macht und wo eben auch die Regelungen gar nicht detailliert genug waren oder so das gar nicht alles berücksichtigen konnten oder auch die Zeit gar nicht da war, das wirklich im Detail zu regeln. Und bis heute ja zum Teil das offen ist oder strittige Fragen gibt.
Also wieder einmal steckt im Eigentumsthema das Erbschaftsthema als größeres spannendes Thema mit.
Und auch Andrea sagt ja zwischendurch auch, dass die Personen, die das dann bei Ihnen zurückgefordert haben, eigentlich eher so entfernte Verwandte der Personen waren, die sozusagen dieses Eigentum hatten. Das macht es natürlich jetzt nicht einfacher, aber das bringt so ein bisschen so ein, ja genau, diese Erbschaftsfrage mit sich und auch diese Verstetigung von ja, Vermögen und Eigentum natürlich, aber das ist nochmal eine ganz andere Debatte.
Ja, aber ich finde, ja, aber grundsätzlich diese Eigentumsfrage ist ja wirklich eine ganz grundsätzliche und, meine, und wir verhandeln sie ja auch heute ja auch immer wieder, ne? Und was, wo ist da das Verhältnis oder in welchem Verhältnis steht denn da auch irgendwie eben der Staat zum Markt oder wie geht man um mit quasi privaten versus öffentlichen Interessen, Eigentum, wie ist Wohlstand verteilt? Und der macht sich ja ganz viel an, eben Privatbesitz fest. Und ich finde, es ist schon irgendwie bis heute gibt es eben einen sehr klaren Fokus darauf, dass Privateigentum das ist, was geschützt werden muss. Und die Kritik daran ist ja auch immer noch groß. Und das finde ich schon als, also ist speziell in den 90er Jahren nochmal genau sehr speziell gewesen, aber ist ja was, was genau gesellschaftlich ja bis heute verhandelt wird.
Ja, und tatsächlich interessant, dass in der DDR, glaube ich, vielen Leuten diese Bedeutung von Immobilieneigentum nicht so klar war. Also ich habe bei Ilko Sascha Kowalczuk nochmal nachgelesen und der hat so eine private Story, dass er als 7-Jähriger in den 70ern 6 Wohnhäuser in Berlin-Mitte und Friedrichshain genau geerbt hat. Aber die waren sozusagen damals für die Familie nichts wert, weil sozusagen Wohneigentum war total reguliert und du konntest sowieso gar nicht die Miete willkürlich aufschlagen. Deswegen haben sie dann das Erbe ausgeschlagen, also seine Eltern für ihn, und haben sozusagen gesagt, nee, wir wollen das nicht. Heute wäre er wahrscheinlich Multimillionär. Vielleicht nochmal eine gute private Geschichte von einem wichtigen Historiker zur Zeit des Mauerfalls. Ja, aber jetzt hören wir mal, würde ich sagen, weiter in die beiden Interviews rein. Die beiden reden vor allen Dingen nochmal auch ein bisschen politisch über den Umbruch und 89 und den Ausblick danach. Und dann kommen wir nochmal für einen kleinen Block zum Schluss.
Und wenn wir jetzt auf die Zeit der Wende schauen, was für Bilder kommen dir da in den Kopf, was für Erinnerungen?
Sie sagen Wende. Mhm. Ich nenne die Zeit auch so, aber das Wort passt eigentlich nicht so richtig. Aber gut, im Herbst 89, das war die Zeit, als immer klar wurde, dass es mit der DDR zu Ende geht. Da hatten wir Zukunftsangst. Ich würde das schon so nennen. Ich verwende das Wort Angst selten. Es wird oft missbraucht. Aber für diese Zeit damals, vor 32 Jahren, ist das schon der passende Begriff. Es gab Unsicherheit, viele sich widersprechende Informationen. Wir hatten hier in der Schule Staatsbürgerkundeunterricht. Da wurde uns viel darüber beigebracht, wie schlimm der Westen, der Kapitalismus ist. Aber es gab auch Kollegen und Freunde mit Westverwandten, die ein ganz anderes Bild von drüben malten. Dann gab es das Westfernsehen, die Tagesschau, französische Filme, amerikanische Filme. Es gab Rockbands, aus Großbritannien zum Beispiel, die wurden auch im DDR-Fernsehen gezeigt. Die Sänger wurden manchmal interviewt und zeigten sympathische Menschen. Also was würde nun kommen? Das war Unsicherheit. Es war natürlich klar, dass der Westen viel mächtiger war, als der Osten also bestimmen würde. Zumal seitens der Bevölkerung, der DDR-Bürger, nicht viel Widerstand zu erwarten war, egal was da kommt. Dann kamen die Enteignungen durch die Treuhand und ganz persönlich für uns die Rückübertragung unseres Hauses an Alteigentümer. Das schien alle schlimmen Ängste zu bestätigen. Also ich dachte, stimmt das wirklich? Dieses hast du was, bist du was, hast du nix, bist du nix. Würden unsere Kinder nur die Wahl haben, entweder im materiellen Glitzerwohlstand zu leben oder am Straßenrand betteln zu müssen? Das waren solche Fragen, die damals Angst machten. Und wir sahen uns auf dem Weg in die Verarmung. Was denn, wenn die Kinder sich da wieder rausarbeiten müssen? Würden sie Ellbogen gebrauchen müssen, andere wegstoßen, also zu schlechten Menschen werden? Also insgesamt habe ich diese Wochen um die Maueröffnung als dunkel und angsterfüllt in Erinnerung. Mit dem Tag der Maueröffnung, denke ich, begannen sich meine Gedanken zu verändern. Wir waren dabei, als die Mauer geöffnet wurde. Also von Falkensee nach Berlin-Spandau. Um uns waren erwartungsvolle Menschen. Es war schwer, sich dieser Stimmung zu entziehen. Dann durften wir durch die Mauerlücke durch. Auf der anderen Seite standen fröhliche Menschen. Die jubelten uns zu, die winkten und die würden uns Bananen und anderes schenken. Das war mir peinlich. Denn ja, wenn es in der DDR Bananen gab, dann gab es auch Zwang. Aber so wichtig waren Bananen nun auch wieder nicht. Dann müsste man uns das nun noch so deutlich zeigen. Sind wir Affen oder was? Na gut, die Menschen aus Westberlin schienen es aber ehrlich zu meinen. Sie freuten sich und wollten, dass auch wir uns freuen. Das war mein Eindruck. Wir sind dann zu den BVG-Bussen gelaufen. Wir wussten, wir können kostenlos fahren, wenn wir unsere DDR-Personalausweise vorzeigen. Wir sind die Altstadt Spandau gefahren und waren ziemlich baff. Das war da sauber aufgeräumt, nett. Eine große Fußgängerzone. Wir sind durch die Altstadt gewandert und ich habe mich gefragt, wo sind denn die ganzen Bettler und Obdachlosen? Schließlich wollten wir nach Hause zurück, aber wir fanden nicht zur Bushaltestelle. Wir fragten ein Ehepaar, wo es zum Bus nach Falkensee geht. Sagte sie, ach, seid ihr gerade durch die Mauer gekommen? Ja, ja. Sie kommt, wir gern was essen. Wir, aber wir haben keine DM. Sie freut sich, ach was, wir laden euch ein. Wir sind in die nächste Gaststätte, nichts Großes. Da gab es Hähnchen, Currywurst, Pommes gab es dazu. Aber ich war so beeindruckt, dass ich versuchte, mich wie auf einer Fanveranstaltung zu benehmen. Während das Ehepaar da unbekümmert rumsaute, da kleckerte Ketchup auf dem Tisch, das haben die gar nicht zur Kenntnis genommen. Also mir wäre das peinlich gewesen, aber immerhin, ich war in der Lage, solche Beobachtungen zu registrieren. Und da dachte ich, vielleicht ist das neue System nicht so leicht zu verstehen. Aber ich kann es vielleicht lernen, wenn ich es mit kritisch kühlem Kopf studiere. Das war der Gedanke, der mir damals in dieser Imbissbude kam. Und das habe ich bis heute nicht vergessen. Das hat uns sicherlich auch gegen die größten Dummheiten immunisiert. Denn die Unwissenheit und Gutgläubigkeit, vielleicht auch die Einheitsbesoffenheit, wurden ja konsequent ausgenutzt. Da hatten Nachbarn, Freunde, sogar Verwandte plötzlich unsinnige Versicherungsverträge oder Abos für irgendwas und freuten sich noch. Das war scheinbar ringsum zu beobachten und war Fragen, oh, was ist denn bloß aus den Leuten geworden? Es betraf ja auch nicht nur Güter wie Versicherungsverträge oder Versandhausabos, sondern auch politische Ansichten und Alltagsgewissheiten. Da kam plötzlich ein Kollege auf mich zu, löffelt inbrünstig einen Becher Fruchtjoghurt und erklärt mir glücklich, das gab es in der DDR nicht, endlich haben wir Freiheit. Also auf solche Sachen empfahl es sich nicht zu antworten, das ist doch nur ein Joghurt. Dann kam so eine Reaktion wie, die DDR kommt nicht zurück, aber das kapierst du nicht, wa? Also das würde ich mir ersparen und sagte lieber nichts mehr. Also man hätte ja auch gelassen sagen können, lass es dir schmecken. Aber das habe ich erst später wieder gelernt. Die größte Sorge galt wieder unseren Kindern. Denn neben den materiellen Unsicherheiten die Frage, was aus ihnen in der scheinbar allgemeinen Verdummung werden soll. Selber denken ist doch solch eine schöne, lustvolle, befriedigende Tätigkeit. Werden die Kinder das können? Das war für mich ein ständiges Gefühl, wertlos, hilflos, machtlos zu sein. Und zugleich gab es den inneren Widerstand dagegen, gegen dieses Gefühl. Also seelischer Stress, und ich dachte, ein System, das solchen Stress verursacht, das kann doch nur schlecht sein. Tja, lustigerweise half mir dann ein Schlagloch aus diesem Loch des verlorenen Selbstbewusstseins wieder herauszukommen. Ja, sagen wir besser Selbstvertrauen. Das Schlagloch war voll Wasser. Ein Lieferwagen mit Westnummer fuhr durch und hat meine Hose eingesaut. Der Lieferwagen hielt an, der Fahrer stieg aus und wollte was entladen oder so. Da war ich schon an ihm dran und schimpfte los. Ich habe ein wichtiges Gespräch, kannst du nicht bremsen und so weiter. Nicht, dass ich mich dadurch besser fühlte, aber der Fahrer sank richtig in sich zusammen. Er hatte ein schlechtes Gewissen und bat kleinlaut um Entschuldigung. Ein Wessi. Und er nimmt mich ernst. Ich bin ihm ebenbürtig. Das klingt aus heutiger Sicht verrückt, aber für mich war das der seelische Wendepunkt. Also hier passt das Wort Wende dann doch. Ein Schlagloch als Wendepunkt sozusagen. Von diesem persönlichen Wendepunkt an sehe ich mich selber in ständiger Veränderung. Das sind so die Bilder, die mir im Zusammenhang mit Wende in Erinnerung kommen.
Und wie hat sich denn dann dein Leben verändert in dieser Wendezeit? Also wie war das denn beruflich für dich mit deiner, wie ging es mit deiner Arbeit weiter?
Beruflich, ja. Ich hatte, wie gesagt, in den letzten Jahren der DDR das Glück, an amerikanischen Rechnern arbeiten zu können. Für mich war das ein Startvorteil, als wir plötzlich zum Westen gehörten. Ich hatte ja kein Problem mit englischen Dokumentationen und Schulungen. Dazu die Fähigkeit, die jeweils neueste Technik maximal ausnutzen zu können. Den Chefs aus dem Westen gefiel das. Fachlich gesehen konnte ich also nahtlos anschließen. Im Umgang aber gab es große Veränderungen. Es gab ja mehrere große Entlassungswellen und das war jedes Mal mit Sorge, manchmal mit Angst verbunden. Die 90er Jahre waren arbeitsmäßig trotzdem eine schöne Zeit für mich. Ich bekam immer größere Aufgaben Und es gab Jahr für Jahr mehr Geld. Also das war eigentlich nur die langsame Anpassung an die im Westen üblichen Gehälter, aber schön war es trotzdem. Wenn es in der DDR so war, dass alle 20 Jahre ein neuer Computer kam, so kam nun fast jedes Jahr etwas Neues. Und das hieß jedes Mal neue Lernen. Dieses ständige Lernen, das pausenlose Auftauchen von Unerwartetem Neuen, das war aufregend und schön. Die schöne Zeit endete, nachdem ich einen neuen Stoff bekam. Also bald war ich ein Schwerbehinderter, der nur einfache Arbeiten ausführen darf. Ich fand mich in einer Ecke wieder, aus der ich allein nicht wieder herauskam. In guter Erinnerung habe ich Kollegen aus dem fernen Westdeutschland oder Kollegen mit türkisch klingenden Namen, die da waren, wenn es am dunkelsten war. Dennoch ging es mir lange gut, verglichen mit meiner Frau. Wir waren in der DDR im gleichen Team an diesem hochgeheimen Westrechner. Nach dem Umbruch wurde sie gleich von der ersten Entlassungswelle erfasst und war dann den üblichen Demütigungen des Kapitalismus ausgesetzt. Hochqualifiziert, berufserfahren, aber sie musste Umschulungen zu einfachen Arbeiten machen. Sie war zeitweilig arbeitslos, hatte ansonsten Arbeiten, die sie weder fachlich noch menschlich zufriedenstellten. Und schlecht bezahlt waren sie außerdem. Das nun im Unterschied zu mir. Ich fühlte mich zwar manchmal wie der letzte Dreck, aber ich wurde gut bezahlt. Also, ich versuche das mal zusammenzufassen. Die Veränderungsdichte am Arbeitsumfeld war im Westen viel höher als in der DDR. Aber der Umgang miteinander war extremer geworden. Solange man dazugehörte, waren die Anforderungen hoch, wie vor der Wende auch schon. Wer aber aussortiert war, warum auch immer, der galt praktisch gar nichts mehr. Entsprechend gab es auch mehr Konkurrenz untereinander. So eine Art kameradschaftliches Zusammenarbeiten im Team wie in der DDR habe ich nach der Wende nicht mehr erlebt.
Und wie war es persönlich für dich oder für euch, für die Familie?
Ja, also was mich selbst betrifft, mich persönlich. Ich nannte vorhin ein Schlagloch als meinen persönlichen Wendepunkt. Also als den Moment, in dem ich mein Selbstvertrauen wiederfand. Ich habe dann vieles versucht, um die wiedergefundene Würde festzuhalten. Ich hatte zum Beispiel irgendwo was über Jutta Detfurth gelesen, eine linksgrüne Aktivistin aus Westdeutschland. Ich war stark beeindruckt, die Sprache war klar. Ihr Selbstbewusstes gegen den Strom schwimmen stand im krassen Gegensatz zu dem, was ich in meinem Umfeld beobachten konnte. Viele werden sich ja noch an das Wort Wendehälse erinnern. So besorgte ich mir ihre Anschrift und das kam zu einem kurzen Briefwechsel, der mich ziemlich veränderte. Ich begann danach, meinen Platz in der neuen Welt selbst zu suchen. Also nicht bei Jutta, ich ging meinen eigenen Weg. Das hieß massenhaft Bücher, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Gesellschaftswissenschaft, die Krise des globalen Kapitalismus, Ökokapitalismus und viele andere. Ich trug mich bei gesellschaftskritischen Organisationen ein, diskutierte fleißig mit, ich nahm an Aktionen teil. Ich begann mit Börsenhandel. Das ist sozusagen angewandter Kapitalismus, oder wenn man so will, Karl Marx in Praxis. Ich lernte Fremdsprachen, um andere Systeme kennenlernen zu können. Der erste feste Hafen wurde dann die Umweltorganisation WWF, später war es Greenpeace. In Bezug auf die Familie, ich hatte wie gesagt oft Angst, vor allem um die Kinder, vor Armut, davor, dass die Kinder zu schlechten Menschen werden müssen oder dass sie sozusagen ihre Klugheit an eine glitzernde Scheinwelt verlieren würden. Beide Kinder konnten dann aber studieren, sogar mehrmals, und sind jetzt geachtete Menschen. Menschen in Berufen, die sie gern ausüben. Materiell gesehen ging es nicht so schlimm, wie befürchtet. Zwar war meine Frau schnell arbeitslos, aber ich wurde ja recht gut bezahlt. So reichte es bald sogar zum Aktienhandel, womit ich das Geld weiter vermehren konnte. Man könnte sagen, für mich dauerte die Wende ungefähr 10 Jahre. Danach waren die schlimmsten Ungewissheiten weg, also betreffend das Materielle, die Familie und meinen eigenen Platz in der Welt.
Und wie, ja, blickst du denn heute zurück auf diese Zeit? Ja.
Ich würde das den Beginn einer Reise nennen. Eine Reise, die mit der Maueröffnung begann und nie geendet hat. Nehmen wir als Beispiel meine Taubheit, die damals noch eine Schwerhörigkeit war. In der DDR hatte ich deshalb einen schwer beschädigten Ausweis. In der Bundesrepublik wurde daraus ein Schwerbehindertenausweis. Erst dachte ich, das ist ja ein ungeschickter Begriff, als ob ich behindert werde. Klar, natürlich ist auch der DDR-Begriff zu kritisieren, denn er unterstellt ein Normalbild und wer davon abweicht, der ist beschädigt. Der neue Begriff erschien mir aber im negativen Sinne dynamischer. Ich werde daran gehindert, ein bestimmtes erwartetes Verhalten zu zeigen. Aber wer stellt denn solche Erwartungen? Wäre es nicht sinnvoller, sich auf die Realität so einzustellen? Ich könnte vielleicht nicht gut telefonieren, aber doch elektronisch kommunizieren, zum Beispiel über E-Mail. Diese Beobachtung hat mich seit der Umbruchzeit für die Macht der Begriffe sensibilisiert. Im Laufe der Jahre kamen mir immer mehr fragwürdige Begriffe hinzu. Teilhabe, Angst, Sicherheit, Leistung, soziale Marktwirtschaft, marktkonforme Demokratie, kennen Sie das? Und viele andere. Das Problem dabei ist, dass solche verdrehenden Begriffe überall präsent sind und wie selbstverständlich kritiklos hingenommen werden. Das war jedenfalls mein Eindruck. Und das hat es mir schwer gemacht, mich in der Bundesrepublik zu Hause zu fühlen. Zeitweilig dachte ich bin integriert. Ich hatte hier beruflichen Erfolg. Der materielle Wohlstand ist ungleich höher als in der DDR, auch unserer. Und es gibt viel mehr Möglichkeiten in fast jeder Hinsicht. Das Gefühl, manipuliert zu werden, wurde dann aber so stark, dass ich faktisch aufgehört habe, deutsche Medien zu lesen. Die Wende hat mich sozusagen auf eine ununterbrochene Reise geschickt. Ich erkunde die politischen, rechtlichen, kulturellen Systeme verschiedener Länder. Die Bundesrepublik ist eines davon. Auch sie ist nicht uninteressant, aber auch nicht wichtiger als andere Regionen. Ihre Frage würde ich nicht so beantworten können, dass es zur Wendezeit Veränderungen gab, auf die ich nun zurückblicken kann. Sondern eher so, dass damals eine Zeit der Veränderungen begann, die nie aufgehört hat. Zurzeit kommen ja fast wöchentlich neue Studien zum Klimawandel, zum Artensterben. Das sind Veränderungen, aber die gesellschaftlichen Veränderungen halten nicht mit. Also wir sind mittendrin und ich hoffe, wir können unsere Lebensweise so verändern, dass das Leben weiter Spaß macht.
Genau, wie es wäre denn ein, oder gibt es einen besseren Begriff als Wende? Findest du den passend?
Gute Frage. Ich würde differenziert antworten. Auf mich persönlich bezogen, auf meine Denkweise, ja, sehr passend. Das war eine Wende. Auf die materiellen oder politischen Verhältnisse bezogen, passt das dort eher nicht. Eine Wende ist ja eine Richtungsänderung. In der Mathematik ist der Wendepunkt die Änderung des Krümmungsverhaltens einer Kurve. Der Name Ihres Projekts Umbruch passt viel besser, finde ich. Das war keine Richtungsänderung, sondern ein radikales Umbauen der Gesellschaft in fast jeder Hinsicht.
Und genau, würdest du dich selbst oder ist es wichtig für dich, dich als Ostdeutsch zu bezeichnen? Spielt das für dich eine Rolle heute?
Nein, ich sehe mich nicht als Ostdeutscher. Ich sehe mich als Gast auf der Erde. Das spielt keine Rolle für mich, Ostdeutsch oder nicht.
Und wie ist es dir beruflich ergangen? Wenn du sagen, du hast in einem IT-Bereich gearbeitet, konntest du das weitermachen oder?
Na, zuerst noch eine kurze Zeit, aber dann wurde der Betrieb auch umstrukturiert. Dann war ich in Kurzarbeit. Dann habe ich eine Umschulung gemacht. Da habe ich dann eigentlich das, was ich die ganze Zeit sowieso schon gearbeitet habe, nochmal gelernt. Das hieß dann Umschulung, aber immerhin, das ging 2 Jahre. Dann war ich halt erstmal 2 Jahre weg vom Arbeitsmarkt, kann man ja so sagen. Habe ja auch noch Geld bekommen, also Kurzarbeitergeld in dieser Zeit. Wurde dann aber trotzdem entlassen und habe dann nach dieser Umschulung, also Wirtschaftsinformatik war das, habe ich dann alles Mögliche gemacht, habe beim Immobilienmakler im Büro gearbeitet, habe im Steuerbüro gearbeitet, nur um nicht gar nichts zu machen. Das war auch damals ja nicht so wie heute, dass man losgeht und sagt, ach, dann suche ich mir irgendwas anderes. So war das nicht. Also ich war damit auch nicht alleine. Wir haben zig Bewerbungen geschrieben, zig Gespräche geführt und immer wieder Ablehnungen bekommen. Und dann hat man halt gemacht, was sich irgendwie angeboten hat. Und das war auch dann 1997, wo ich dann endlich da angekommen bin, also wieder in der IT, da wo ich auch heute noch bin und da wo ich hingehöre. Und das waren halt von 89 bis 97, also diese 8 Jahre waren echt schlimm, muss ich so sagen. Also ganz viel Zukunftsangst, ganz viel, nicht wissen, wo der Hase langläuft, wo es mal hingehen soll und was die Zukunft bringt. Mittlerweile hat sich das alles in Wohlgefallen aufgelöst, aber damals, das war schon eine schlimme Zeit und eigentlich denke ich auch gar nicht mehr gerne daran zurück.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann vielleicht auch nochmal auch besonders befremdlich ist, wenn es ja gleichzeitig auch diese, oder zumindest in der Öffentlichkeit auch so eine Euphorie aber gibt und so, dass, oder wie es so dargestellt wurde, jetzt ist ja dann, ne, die Wiedervereinigung und das, oder ich merke, dass das für mich in der, sozusagen, wie man sich daran erinnert, ist es eher wirklich dieses, ach, wie, und wie aufregend und wie toll und endlich war es geschafft und irgendwie ohne Blut vergießt. Und das ist ja auch alles irgendwie auch richtig, aber das steht halt in so einem starken Kontrast zu dem, was du jetzt gerade sagst. Und ich stelle mir das noch so viel schwerer vor, wenn man selber das Gefühl hat, genau, es bricht ja gerade so viel weg. Und
die ganze Skepsis hat sich tatsächlich dann auch so bestätigt. Und wie gesagt, mir ging es nicht allein so. Also ganz vielen, denen es in der Zeit richtig schlecht ging, die auch richtig lange keine Arbeit mehr gefunden haben. Und ja, man weiß ja auch aus der Zeit, dass es ganz viele psychische Erkrankungen gab von Leuten. Wir waren ja noch relativ jung, das war unser Vorteil. Mhm. Aber wir kennen zum Beispiel auch Leute hier in der Nachbarschaft, die mit uns damals gebaut haben. Die haben 40 Jahre in ihrem Haus gewohnt, die ganze DDR-Zeit, und mussten dann raus, wurden rausgeschmissen. Also alles auf der Grundlage, die Stadt Falkensee hätte uns das Haus nicht verkaufen dürfen, weil es ihr nicht gehört hat. Die hatten sich damals nicht mal die Mühe gemacht, also 1949, das Grundbuch zu ändern. Da stand tatsächlich noch der Alteigentümer drin. Da habe ich, also wir haben Grundbuchauszüge gesehen, das fing irgendwie 1922 an. Und damit hat man uns jetzt konfrontiert.
Na, und plus, dass es ja auch gar nicht so üblich war, in der DDR auch so Privatbesitz an Wohnungen oder Häusern zu haben, oder? Dass es sozusagen auch eher der Standard war, auch zu mieten, oder war das ja hier schon...
Ach doch, man konnte ein Haus haben und ein Grundstück. Also, ja, sicher, wenn das schon in der Familie war und weitervererbt wurde, dann war das Grundstück, gehörte einem ja dann. Und wenn man da ein Haus hatte, dann war das so. Unser Pech war halt, dass wir es erst viel zu spät der Stadt abgekauft haben. Ja.
Ja, dass ihr da hinter diesem Stichtag dann gelegen habt. Ne? Aber das kann ja niemand ahnen. Also das ist, glaube ich, auch eben so, man ja wirklich auch von Ereignissen dann so eingeholt wird und ja auch niemand wusste, was jetzt eigentlich passiert und wie schnell und, ne, also ja, woher genau, soll man das also auch abschätzen können?
Genau, jetzt im Nachhinein sortiert sich das alles und man sagt, hetzte mal da oder so. Aber das wussten wir ja zu der Zeit überhaupt gar nicht. Und geschweige denn, dass es einen Alteigentümer gibt.
Und wenn du jetzt aber so rückblickst, also du hast gesagt, ne, du willst dich eigentlich auch nicht so gerne an die Jahre erinnern. Und, oder es gab so, genau, so sehr schlechte Jahre und jetzt genau dann auch irgendwie wieder okay, aber rückblickend, ja, hast du so wie so ein abschließendes Bild oder wo du sagst, ja, das, ja, also genau, wie guckst du da jetzt rückblickend so drauf? Würdest du sagen, dann doch, es war aber richtig, dass das so passiert ist oder hättest du dir eigentlich was anderes gewünscht?
Ja, also damals habe ich gedacht, an der Stelle, wo alle gerufen haben, wir sind das Volk, da hätte man gut ansetzen können und hätte noch mal was Neues schaffen können. Da wusste man, was falsch gelaufen ist in der DDR und man hätte einfach noch mal, naja, vielleicht nicht von vorne anfangen können, aber die ganze Sache noch mal neu machen können. Jetzt mittlerweile so mehr als 30 Jahre später, ich sag mal hier, wo wir jetzt wohnen, das ist schön, das ist, das hätten wir in dem alten Haus sicher so nicht erreicht. Auch arbeitsmäßig bin ich an der Stelle, wo ich nicht weiß, ob ich in der DDR da jemals hingekommen wäre. Also insofern für uns persönlich schon in Ordnung. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir mit allem einverstanden sind, was hier so passiert in Deutschland. Also da gibt es immer noch ganz viele Sachen, denen ich da kritisch gegenüberstehe. Aber für uns persönlich ist es doch ganz gut gelaufen, sage ich mal. Wobei ich aber auch sagen muss, wenn dann Leute kommen und sagen, ja, ihr habt ja auch Glück gehabt. Nee, stimmt nicht. Wir haben uns alles erarbeitet und wir haben für alles gekämpft und das war nicht einfach. Aber ja, jetzt ist okay, so wie es jetzt ist.
Würdest du sagen, hat dich diese die Zeit dann vielleicht auch so ein Stück weit politischer gemacht? Oder also, weil ich meine, dass jetzt ihr auch heute kritisch auf Sachen guckt, wie sie heute sind. Oder hattet ihr das, bloß sagen, das war einfach schon immer irgendwie auch so Teil von deinem Leben, auch schon in der DDR-Zeit, oder waren es dann vielleicht genau die Jahre, wo man dachte so, hä?
Nee, das war schon eine Zeit, wo man auch ganz klar Position beziehen musste. Wo man, in der DDR war es ja einfach. Da war ja klar, welche Meinung man haben sollte. Und nachdem das weg war und man sich selbst eine Meinung bilden konnte, musste, sollte, ja, das kann durchaus sein, dass das da zu der Zeit na, wie formuliere ich das jetzt? Dass ich mir einfach mehr Gedanken gemacht habe, was passiert, was kann ich dazu beitragen, was wünsche ich mir, in welche Richtung kann ich aktiv werden und solche Dinge.
Und ist es für dich, ja, oder auch für deine Familie bis oder heute noch irgendwie relevant, so diese Kategorie Ostdeutsch? Ist das was, das ist, wie du dich selbst auch bezeichnen würdest, oder was für dich irgendwie, ist das irgendwie wichtig oder ist das egal mittlerweile?
Doch, doch, ich habe eure letzte Folge gehört. Da war der Herr
Mental,
Rosenthal, ne?
ja.
Und was der sagte, dass man ja eigentlich seine Identität woanders hernehmen soll und dass man, dass die Bezeichnung Ostdeutsch oder Westdeutsch so irrelevant ist und man kann ja sagen, man ist Brandenburgerin oder irgendwas anderes. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant und war für mich auch Anlass, das Thema dann nochmal neu drüber nachzudenken. Denn ich fühle mich sehr wohl als Ostdeutsche. Also ich habe überlegt, woher das kommt. Ich habe das ja irgendwann nicht bewusst entschieden. Das ist ja mehr so ein Gefühl. Und ich denke, das kommt einfach aus der Zeit, also aus der Nachwendezeit, wo der Westen über uns hergefallen ist, wo man als Ossi zusammenhalten musste. Also Ossis waren auf jeden Fall ungefährlich, während man vor westdeutschen Leuten immer auf der Hut sein musste. Die wollten uns was verkaufen, die wollten unsere Betriebe übernehmen, die wollten unsere Häuser haben, weiß nicht. Also Wessis immer mit Vorsicht zu genießen, während man sich in der Gesellschaft von Ostdeutschen doch sicherer gefühlt hat. Irgendwie zu Hause gefühlt hat oder wie auch immer. Und das klingt jetzt zwar aus heutiger Sicht wahrscheinlich ziemlich übertrieben, und aber das hat uns geprägt in der Zeit, und ganz weit im Hinterkopf ist das einfach noch da. Ich denke nicht, dass das sich über Generationen hinzieht. Ich weiß nicht, unsere Kinder haben das wahrscheinlich nicht mehr so. Die haben ja auch diese Nachwendeerfahrung nicht so gemacht wie wir. Aber ich denke, daher kommt das. Also bei mir auf jeden Fall, dass ich mich als Ostdeutsche fühle.
Und dass ihr wahrscheinlich dann auch merkt, dich auch im Freundeskreis dann auch so, ne?
Ja. Ja, okay. Also natürlich kennen wir mittlerweile auch westdeutsche Leute. Und sind auch mit denen befreundet, keine Frage. Aber ja, wie gesagt, das ist ja keine rationale Entscheidung. Das ist mehr so gefühlsmäßig. Und das stammt noch aus der Zeit. Man hat das so mitgebracht.
Ja, war ja auch einfach sehr prägende Jahre.
Ja,
und
ja, genau.
Ich merke es ja selbst bei mir, genau, wo ich ja eigentlich in einer Generation bin, wo man sagen könnte, ja, uns kann das doch so völlig egal sein. Wir hatten alle Möglichkeiten. Ich bin noch im Kindergarten gewesen in der DDR, aber in der Grundschule schon nicht mehr. Und selbst mir fällt auf, wie spät ich überhaupt westdeutsche Städte besucht habe, wie wenig bis heute auch immer noch bestimmte Städte kenne, und wie viel dann doch der Freundes- und Bekanntenkreis aus Leuten besteht, die auch irgendwie aus dem Osten kommen und oder auch geblieben sind, und auch nicht ausschließlich. Ne? Ja. Das ist jetzt natürlich nicht die Kategorie, nach der ich irgendwie Leute auswähle, aber wenn man dann doch mal guckt, merkt man dann doch immer wieder, es macht einen Unterschied, und man es gibt vielleicht eine ähnliche, einfach mehr Gemeinsamkeiten oder aber klar, ich glaube auch, desto jünger Leute sind, desto weniger wichtig wird das vielleicht. Aber noch gibt es ja die Unterschiede ja auch in vielen gesellschaftlichen Bereichen, was die Gehälter angeht, was schon ja auch Perspektiven angeht. Und ich glaube, so lange würde ich auch sagen, ist es schon.
Auf jeden Fall ist das so. Ja, und mittlerweile, die Wessis, die damals hier präsent waren, das ist ja längst nicht mehr so. Also es gab ja dann auch den Begriff vom Besser-Wessi. Sicher nicht schön, aber es war einfach so. Also Leute, die von ganz weit her kamen, die überhaupt nichts wussten, die sind aber dermaßen selbstbewusst aufgetreten und haben uns erklärt, was wir zu tun haben, was wir alles falsch machen und wie es richtig geht. Und das war demütigend, und ja, es waren einfach Leute, denen man lieber aus dem Weg gegangen ist, wenn es dann möglich war. Das ist heute natürlich nicht mehr so präsent. Inzwischen gibt es viele Leute aus dem Westen in meinem Leben, die, na, wie soll ich jetzt sagen, normal sind oder
ja, die man auch schon vertrauen kann, ne? Die
ja,
einfach
genau.
Auch so die ähnliche Werte teilen. Ja.
Ja.
Ja, das stimmt, das war sicherlich auch ein besonderer Schlagmensch, der dann auch gekommen ist und auf den eigenen Profit aus war.
Allein die Werbung, die damals gemacht wurde, die man versucht hat, uns für dumm zu verkaufen, wie man uns, ich sag bloß Lama-Decken, also wir haben sowas zum Glück nie mitgemacht, dann ständig irgendwelche Flyer im Briefkasten von Reisen, die man mitmachen sollte. Und dann war es bloß so eine Verkaufsveranstaltung. Mhm. Der Briefkasten war voll mit Werbung, mit Zeug, was man nicht brauchte. Auf Parkplätzen, in Einkaufszentren, überall. So richtig massiv. Also natürlich gibt es Werbung heute auch noch, aber so massiv, wie das damals war, wie man einfach versucht hat, bei uns abzuschöpfen und uns Sachen zu verkaufen, weil wir es eigentlich einfach nicht besser wussten, weil wir vielleicht auch zum Teil da naiv rangegangen sind und vielleicht auch unkritisch rangegangen sind und bei vielen sicher auch so ein Bedürfnis, endlich mal was Schönes zu haben aus dem Westen. Das kann schon sein. Die haben sogar unsere Kinder benutzt. Mein Kind hat in der Schule ein Preisausschreiben mitgemacht, vermeintlich, und hat da unsere Adresse preisgegeben. Und dann stand jemand bei uns vor der Haustür. Das war witzig. Der hatte den Arm voll Zeitschriften und hat mich abgecheckt, was ich vielleicht für eine Zeitschrift am liebsten haben würde, irgend so ein Bild der Frau oder weiß ich nicht mehr, und hat mir die gegeben. Hier, wir haben gewonnen. Aber das ist ja noch nicht alles. Er könnte mir zum Sonderpreis und überhaupt hier so ein, weiß ich nicht, 36-bändigen Brockhaus verkaufen. Und ja, musste ich ihm klar machen, will ich nicht, braucht man nicht. Wollen wir nicht. Dann ist er irgendwann auch wieder abgezogen und hat mir beim Gehen diese Zeitschrift aus der Hand genommen. Die konnte ich dann auch nicht haben. Also wenn ich jetzt den Brockhaus nicht wollte, brauche ich die Zeitung auch nicht. Hat er die wieder mitgenommen. Ist mir auch erst viel später aufgegangen. Bestimmt war das auch bloß so ein armer Schlucker. Der hat auch bloß einen Job gesucht. Der musste auch bloß Geld verdienen. Weiß ich nicht, wieso man sonst sowas macht. Ja, das waren so Erlebnisse. Ich würde heute auch ganz anders reagieren auf viele Sachen. Aber damals, wir hatten noch viel zu lernen. Das war einfach so.
Und vielleicht als abschließende Frage, gibt es was, wo du sagst, das würdest du eigentlich für heute irgendwie wünschen, von Seiten der Politik oder gesellschaftlich, sagt, das wäre eigentlich gut, wenn das mal irgendwie mehr präsent wäre oder mal gesagt werden würde, oder es ist irgendwo, sagst, da bräuchte es eigentlich noch mal irgendwas heute, was bis jetzt nicht passiert ist, in Bezug so auf diese Wendejahre, oder wir hadern ja auch mal so mit dem Begriff zum Beispiel, also es ist ja auch so eine Frage, wie nennt man das eigentlich, diese Zeit, was ist da passend, was ist da eigentlich passiert irgendwie, um das anders vielleicht auch in der Gesellschaft heute präsent zu haben. Gibt es da spontan irgendwie was dir einfällt? Oder?
Du meinst, dass die Zeit von damals heute noch besser irgendwie Thema sein sollte?
Ja, zum Beispiel. Oder wo das da ist einfach irgendwie noch sowas vielleicht wie offen. Oder, also ich versuche mich, glaube ich, eher so rein zu versetzen, wie das mit der Erfahrung, die du jetzt auch beschrieben hast, wie man dann heute so darauf blickt und irgendwie vielleicht doch denkt, da ist irgendwie so viel auch so schief gelaufen und aber vielleicht.
Ja, absolut ist da viel schief gelaufen. Aber ja, und wir haben eindeutig auch den Kürzeren gezogen dabei. Also zumindest bis heute ist es so, die Angleichung soll ja dann doch irgendwann nochmal stattfinden. Und die blühenden Landschaften haben wir auch noch nicht gesehen. Aber es wird besser. Und ich denke, also mit jeder Generation gerät das mehr in den Hintergrund. Sicher ist es Teil unserer Geschichte. Aber dann sollte man doch lieber nach vorne gucken. Und sehen, was man in Zukunft besser machen kann. Und also ich für meinen Teil bin mit dem Thema von vor 30 Jahren eigentlich jetzt fertig. Ich habe das ziemlich tief begraben schon und habe das jetzt für dieses Interview manche Dinge nochmal für mich nochmal ausgegraben, aber ich merke, wie ich das eigentlich abgeschlossen habe und jetzt auch nicht mehr will.
Welcome back. Das waren zwei sehr interessante Interviews, vor allen Dingen, weil sie den direkten Grenzüberschritt auch nochmal erwähnt haben, wie sie nach Spandau gefahren sind und da zum Essen eingeladen werden, ganz überraschenderweise. Und für mich auch sehr interessant war, dass die größte Angst der beiden auf eine Art zu sein gewesen schien, dass ihre Kinder schlechte Menschen werden im Kapitalismus. Irgendwie fand ich das total krass und ich kann mir das hundertprozentig auch von meinen Eltern vorstellen, dass sie diese Angst hatten. Und ich finde es total ehrlich und schön auch, dass sozusagen das die Haupt, also auch einer der wichtigen Punkte war von so Eltern für ihre Kinder, die natürlich diese Perspektive auch immer mitdenken. Genau, das waren so zwei Sachen, die ich sehr schön fand.
Ja, ich würde, also ich finde natürlich, was hier sehr schön war, sind diese ganzen lebhaften Beschreibungen der Begegnungen zwischen Ost und West, die auch, finde ich, meinem inneren Bild von Begegnungen zwischen Ost und West in dieser Zeit noch so ein paar Facetten hinzufügen irgendwie. Ja, also wir kennen das natürlich auch schon ein bisschen, aber dass der Vertreter vorbeikommt und so Zeitungen dabei hat und die so anbietet oder dass das mit den Lama-Decken oder auch diese Begegnungen mit dem, ja, dann laden wir euch jetzt hier sofort zum Essen ein oder auch die andere Begegnung, wo er so angespritzt wird mit von dem Traktor oder so, also all diese kleinen Interaktionen und wie und also meine Lieblings, also ich versuche mir das dann so vorzustellen und dann stelle ich mir vor, okay, wie läuft denn eigentlich so ein Gespräch ab? Ich habe jetzt einen Erbschaftsanspruch irgendwie gefunden und dann laufe ich da nach Kleinmachnow und sage den Leuten, die in der Klingel da und sage, ja, hallo, das ist mein Haus, ziehen Sie bitte aus in 3 Wochen. Also dann, also wenn ich mir das so vorstelle, heutzutage wird das natürlich mit der Kündigung durch wegen Eigenbedarf, das wird per Brief gemacht. Das wird heute, glaube ich, nicht mehr live gemacht, weil es auch einfach so eine absurde Situation ist, irgendwo hinzugehen und zu sagen, also in dieser Gesprächsinteraktion steckt schon die Irritation die durch diese Eigentumsverhältnisse da ist, steckt da schon drin. Also eigentlich die Leute, die drin wohnen und die Leute, denen es dann gehört und die dann da rein wollen, also das kommt ja in dieser Begegnung zum Ausdruck. Und ich finde es ganz interessant, wie sie das geschildert haben und finde es auch so ein spannendes Thema, wie solche Begegnungen ablaufen.
Ja, aber ich glaube, ich vielleicht noch irgendwie abschließend dazu fand ich das auch so, finde es irgendwie so bemerkenswert, dass ich trotz dieser krassen Erfahrung nicht das Gefühl hatte, dass die beide jetzt so verbittert sind, sondern es ist, also er hat schon auch gemerkt, dass das die sehr aufwühlt und sie das auch eigentlich gerne einfach abschließend ein bisschen auch vergessen wollen, dieses Kapitel, weil es wirklich sehr, sehr schwere Jahre waren. Und ich habe trotzdem genau das Gefühl, sie haben auch jetzt so ihren Weg gefunden und auch ihren Platz und haben halt weder einen Groll auf die DDR noch sozusagen auf die BRD und auf diese Wiedervereinigung, obwohl sie einen Grund dazu hätten, finde ich, so wütend zu sein bis heute. Das ja, fand ich auch im direkten Gespräch mit den beiden sehr, sehr beeindruckend.
Genau, damit kommen wir jetzt vielleicht über in den Block der Regelmäßigkeiten, die wir so haben. Die Zahl der Sendung klang oben schon mal an, aber wir wollten trotzdem gerne nochmal herausstellen, dass 80% der Häuser in Kleinmachnow bzw. auch in Falkensee war es ähnlich, dann tatsächlich den Besitzer oder die Bewohnerinnenschaft wechselten. Auch eine interessante Situation, plötzlich ist das Viertel ein anderes. Das ist auf jeden Fall unsere Zahl der Sendung, 80%. Und wir haben auch abschließend noch ein Zitat, was so ein bisschen durch die gesamte Folge vielleicht auch schon angeklungen ist, ebenfalls aus dem Kowalczuk-Buch. Und das, wie hieß das Buch nochmal, Markus, das Kowalczuk-Buch?
Die Übernahme.
Die Übernahme. Und das Zitat auf Seite 127, das Prinzip Rückgabe vor Entschädigung war neben der schnellen Währungsunion mit problematischen Umtauschkursen der zweite Dauerbrenner, der von vielen, nicht allen, als Kardinalfehler der Einheit angesehen worden ist. Das, finde ich, kann man schon mal so sagen, darüber nachdenken, überlegen, was wären Alternativen gewesen vielleicht auch, und aber was auch nicht. Also das finden wir aber schon irgendwie, es greift das nochmal. Also dass es so zwei große Themen gab, wo man zumindest überlegen könnte, ob da nicht ein bisschen was schiefgelaufen ist und ob da nicht, wenn da noch Groll wegen besteht bei einigen, ob man das vielleicht nicht nochmal aufarbeitet ein wenig. Wir haben auch ein paar Medientipps heute von aus Renés Ecke.
wir wollten nochmal auf diese Doku eben vom MDR hinweisen, wem gehört der Osten? Das ist einfach irgendwie genau sehr interessantes. Und auch der letzte Polizeiruf, der jetzt Anfang Dezember lief, hat sich mit dem Thema befasst. Ein bisschen in einer anderen Region, nämlich rund um Cottbus, also so eher das südliche Brandenburg, wo es auch quasi zu Rückforderungsansprüchen gekommen ist in den 90ern, hier vor allen Dingen durch enteignete Juden und Jüdinnen, die da quasi, ja, eben Ansprüche geltend gemacht haben.
Genau, und dann eine Doku noch, aber da habe ich nicht das Video mehr gefunden, ist Wem gehört die DDR? Kampf am Gartenzaun, und das geht genau um Falkensee und hat schon auch kuriose Szenen. Wir haben vorhin schon gesagt, das ist auch vom MDR gemacht, also schon auch ein bisschen gefärbt manchmal, aber es sind wirklich so geniale Szenen, wie einfach Leute aus dem Westen mit dem Auto ankommen und direkt anfangen, Fotos zu machen von dem Haus. Und es dann auch so krass aufgeladene Konflikte halt in den, ich weiß gar nicht, Rathäusern oder Grundbuchämtern gibt und so. Auch sehenswert, man kann das irgendwie über archive.org, dieses Internetarchiv, kann man das noch gucken oder sich irgendwie ziehen. Genau. Das sind unsere Sendungs-Gucktipps.
Gut, dann haben wir es geschafft mit dieser Sendung. Ich hoffe, es hat euch ebenso viel Spaß gemacht wie uns und vielleicht habt ihr auch etwas Neues mitgenommen und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Wünschen euch erholsame Tage und hoffen, ihr kommt alle gut durch. Passt auf euch auf und bleibt stabil.
Und gesund vor allen Dingen. Ja.
Gesund, stabil.
Tschüss. Tschüss.